Der Himmelklar-Podcast ist hier. Herzlich willkommen und wir haben auch direkt einen Grund zum Feiern, denn das hier ist die 250. Folge und umso mehr freue ich mich, dass ich mit euch dieses Jubiläum zusammen feiern darf. Mein Name ist Tim Helsen und ich bin jetzt neu im Himmelklar-Team. Und direkt in meiner ersten Folge ist schon ein Kindheitstraum von mir in Erfüllung gegangen, denn ich darf heute mit einer Person sprechen, die viele von uns schon seit mehreren Jahren erleben, aber wahrscheinlich noch nie mit ihr gesprochen haben. Mit Gundula Gause. Bekannt ist sie vor allem aus dem ZDF-Heute-Journal und ist ebenfalls gläubige Christin. Und als solcher hat sie eigentlich auch immer ein Ass im Ärmel.
Gottvertrauen ist enorm wichtig. Enorm. Also sollten Sie auch fragen, was mir Hoffnung macht, dann ist es eben diese intrinsische Form von Gottvertrauen.
Und trotz dieser Stärke stellt sie fest, dass das Ausleben des Glaubens nicht immer so einfach ist. Denn
im Grunde ist es eine existenzielle Frage geworden. Und natürlich als Christ, als Christin, findet man immer andere Christen, die sich engagieren. Man findet sich, so wie wir beide uns jetzt im Gespräch gefunden haben. Und da entsteht so viel Gutes, dass man es gar nicht glauben mag, dass unser Glaube Gefahren ausgesetzt ist.
Und über diese Gefahren, über die Hoffnung der Christen und den ganz persönlichen Glauben möchte ich mit Gundula Gause sprechen. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Hallo zusammen, freue mich auch.
Sie hatten ja jetzt gerade am 30. April hatten Sie Geburtstag. Ich gratuliere Ihnen erstmal ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag. Dieses neue Lebensjahr ist jetzt für Sie angebrochen. Mit welchen Gefühlen gehen Sie denn in dieses Lebensjahr hinein?
Ja, es ist schon ein besonderes, denn es ist ja das 60. Oh mein Gott.
Also eigentlich würde ich Ihnen da jetzt eine blanke Lüge unterstellen wollen, denn das kann ich Ihnen eigentlich so nicht einfach glauben, dass Sie schon 60 sind. Das sieht man Ihnen nicht an. Aber dann
ja, vielen Dank,
einen umso größeren Glückwunsch.
Ja, herzlichen Dank. Also es ist ja so, dass viele in dieser Alterskohorte viel jünger ausschauen. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Generation und der Zeit, in der wir leben. Viele führen ja ein gesundes Leben, was ja wunderbar ist und was eben dazu beiträgt, dass viele jünger ausschauen, als sie sind. Und wenn Sie fragen, was ich mir vorgenommen habe, dann ist es einfach tatsächlich weiterhin so, für andere Menschen da sein zu können, wie es mir bisher möglich war. Ich habe viele alte Menschen um mich herum und dann zählt irgendwann jeder Tag. Und dann ist das für mich gelebte Nächstenliebe, füreinander da sein zu können. Und solange das möglich ist, sollte man das tatsächlich tun. Denn jeder erlebt ja in seinem Umfeld der Reihe nach leider Todesfälle, was eben einmal mehr, wenn man 60 wird, dann zunimmt. Das ist einfach so. Liegt in der Natur der Dinge. Dann haben wir, ich muss als Nachrichtenfrau natürlich die Nachrichtenlage ansprechen, diese entsetzlichen Kriege, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und im Nahen Osten, sodass mir der Wert des Lebens ein ganz besonderer ist, von dem Nächsten, den ich kenne, aber auch vom großen anonymen Umfeld. Und so, ja, würde ich mich freuen, einen Beitrag zum Frieden leisten zu können. Frieden, einen Beitrag zum Frieden leisten, das ist ein Vorhaben, im Kleinen wie im Großen, im kommenden Jahr.
Gelebte Nächstenliebe, das tut ja nicht nur etwas mit dem anderen. Natürlich ist es für den oder diejenige ganz besonders schön, sowas zu erfahren. Aber wie fühlt sich das dann für Sie an, wenn Sie wirklich das Gefühl haben, ich habe jetzt gerade was Gutes getan, das macht ja auch was mit einem selbst. Wie würden Sie das beschreiben, dieses Gefühl bei Ihnen?
Ich denke, es macht grundsätzlich glücklich. Das sagen alle, die sich auch ehrenamtlich engagieren. Engagement für andere, sich einbringen in eine Gemeinschaft, das löst so viel an Rücklauf, an Anerkennung, an Freude, an Dankbarkeit aus, dass man daraus ein eigenes Glück ziehen kann. Und so geht's mir auch, wie vielen anderen zum Glück.
Das ist sehr schön und das wünsche ich Ihnen natürlich auch für das neue Lebensjahr, dass Ihnen das weiterhin so gut gelingt und auch für das neue Lebensjahrzehnt natürlich.
Danke.
Die meisten kennen Sie ja aus dem Heute-Journal im ZDF. Etwas weniger bekannt ist, dass Sie auch gläubige evangelische Christin sind und katholisch geheiratet haben. Hat denn dieser konfessionelle Unterschied für Sie überhaupt eine Bedeutung?
Ja, insofern schon, als dass wir aktive Christen sind. Mein Mann ist Katholik, ich bin die Protestantin. Und wir leben die Ökumene, Wir setzen uns sehr mit der Zukunft der Kirchen auseinander, vor dem Hintergrund des Bedeutungsverlustes, der Skandale, die wir alle sehen, über die wir als Nachricht zu berichten haben, und dieser Niedergang der Kirchen, der zu verzeichnen ist. Mitgliederschwund, Akzeptanzrückgang, ja, ein Verlust in der Reputation, der ist leider, leider festzustellen. Es ist schon erkannt worden in den Kirchen, dass gegengesteuert werden muss, siehe synodaler Weg, aber der Weg ist leider noch weit.
Wie gehen Sie denn konkret damit um? Also vor allen Dingen mit dem Bedeutungsverlust der Kirche in der Gesellschaft.
Also erstmal berührt es mich persönlich stark. Ich mache mir darüber sehr viele Gedanken, gemeinsam mit meinem Mann, der in, wie soll ich sagen, mit einem großen Schwung ein sogenanntes Kirchenpapier angegangen ist. Als wir ein Flugblatt in unserem Briefkasten hatten, wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Gemeinde in 10, in 20, in 30 Jahren? Und wenn man da anfängt, drüber nachzudenken und sich eben auch grundsätzlich mit den, wie soll ich sagen, auch großen und glücklichen Ergebnissen und Errungenschaften unseres christlichen Abendlandes auseinandersetzt und die Gefahren jetzt sieht, dann treibt es einen um, wie ja so viele aktive Christen. Viele Gemeinden sind ja in Umstrukturierungsprozessen. Viele Gemeinden müssen Kirchenhäuser schließen. Man kann nicht mehr in allen Gemeinden Gottesdienste anbieten. Stichwort Priestermangel. Es ist auch so, dass natürlich durch den Mitgliederrückgang man feststellen muss, dass viele Gottesdienste nicht mehr so gut besucht sind. Oder wenn man eben im Gottesdienst um sich schaut und feststellt, naja, von den 50, 60 Leuten, die an diesem Hochamt teilnehmen, wer weiß, wer davon noch in 10 Jahren dabei ist und wie sieht's mit dem Nachwuchs und damit der Zukunft aus? Da erlebe ich sehr viel positive Graswurzelarbeit. In vielen Gemeinden läuft sehr viel Gutes an der Basis. Aber ob diese massive Problematik wirklich auf allen Ebenen angekommen ist, das muss man leider bezweifeln. Siehe auch die Reaktion aus dem Vatikan in Bezug auf den synodalen Weg in Deutschland.
Wie schätzen Sie das ein? Gerade auch die Reaktion aus dem Vatikan. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ja, ein wenig Traurigkeit, ganz ehrlich. Ich schätze als Protestantin Papst Franziskus sehr. Aber seine Rede von vor einiger Zeit, man brauche keine zweite evangelische Kirche, hat mir persönlich schon ein bisschen wehgetan. Denn im Kern sind wir ja alle Christen und es geht uns allen um den Erhalt des Christentums. Jetzt sehen wir natürlich die Unterschiede auf den Kontinenten und müssen auch voller Freude sehen, welchen Zulauf das Christentum zum Beispiel in Afrika hat. Aber in Europa sehen wir eine gegenläufige Entwicklung. Und hier meine ich, müsste sich die christliche Kirche, die Kirchen müssten sich weiter modernisieren, Reformbereitschaft zeigen und damit eben Bereitschaft zu Veränderung.
Mit dem synodalen Weg ist ja die katholische Kirche auch schon einen Schritt in die Reform hineingegangen. Wenn Sie jetzt auf diese Reformbewegung blicken, was löst das denn bei Ihnen aus? Eher Hoffnung oder Verständnislosigkeit?
Von außen betrachtet ist es erst einmal hervorragend, dass man sich auf den Weg begeben hat. Das, was ich davon erfahre, über öffentliche Äußerungen, aber auch zum Teil aus Berichten von Teilnehmern, lässt mich doch eher nachdenklich zurück. Die Reformnotwendigkeit ist erkannt und es wird auch schon einiges umgesetzt. Ja, aber an den Kern vieler Probleme traut man sich doch noch nicht heran. Hier muss ich jetzt sagen, ich bin Laie. Ich bin keine Teilnehmerin von Maria 2.0. Ich habe durch viele Gespräche mit Katholiken auch ein großes Verständnis für so Momente wie das Zölibat und für grundsätzliche katholische Positionen. Ich meine nur, wir sollten diese Position respektieren und zugleich die Kirchen noch nahbarer machen, noch mehr öffnen für einen wirklich demokratischen Dialog mit Laien. Man sollte Laien viel mehr ins Gespräch holen. Warum kann man in der katholischen Kirche nicht auch an ein Gremium denken eines Tages, in dem zum Teil Kleriker sind und zum Teil engagierte Laien? Ich erlebe so viele hochkompetente Laien an den jeweiligen Basen der Gemeinden, die sich in ihrer Gemeinde, im Pfarrbeirat engagieren und wirklich religiöses Leben voranbringen in den Gemeinden. Ich glaube, die müssten noch mehr gehört werden in den Strukturen, in
Was
den Hierarchien.
haben die denn vor allen Dingen für Forderungen? Was erleben Sie da? Was möchten die Menschen denn gerne bewegen?
Sie möchten mehr gehört werden. Sie möchten eine höhere Legitimation für die Mitwirkung von Frauen und damit eben auch eine andere Akzeptanz von Frauen in der katholischen Kirche. Ich denke, das sind die Hauptpunkte. Denn den engagierten Christen, Katholikinnen und Protestantinnen, geht es ja wirklich um den Erhalt der kirchlichen Strukturen und um eine Zukunft für die Kirchen in Deutschland. Und wenn man da ja, offenere Kommunikation, auch eine zeitgemäßere Kommunikation wagen würde, wäre das, glaube ich, sehr von Vorteil. Ich habe vor kurzem einen katholischen Diakon in der Osternacht gehört und war begeistert über dessen Auftritten. Ganz, ganz nahbare Predigt hat er gehalten, menschlich. Und ich meine, worum geht es denn im Glauben? Vielleicht sprechen wir darüber gleich noch. Geht doch auch um eine gewisse Transzendenz und eine gewisse Öffnung für den Glauben. Und dann werde ich immer gefragt, was ist denn Ihr Glaube? Vielleicht fragen Sie mich das
Das
gleich
frage ich
auch.
Sie gleich noch.
Er hat das wunderbar erklärt, das Wunder der Osternacht, von wegen Tod und Auferstehung. Und damit dieser Gedanke des ewigen Lebens, den hat er in einer Form beschrieben. Das war einfach sehr, sehr erfüllend und beglückend.
Sie haben am Anfang des Gespräches schon angesprochen, dass Sie sich auch sehr für die Ökumene einsetzen, also im Prinzip ein Hand in Hand der christlichen Konfession. Wo sehen Sie denn gerade in der Ökumene auch Wegweiser für die Zukunft? Wie kann die Zukunft der Kirche gerade auch in einem ökumenischen Gedanken gut gelingen?
Es kann nur im ökumenischen Gedanken gelingen, meine ich. Wenn man sieht, wie sehr die christliche Kirche in Europa in Bedrängnis ist, denke ich, wenn wir vielleicht 100 Jahre weiterdenken oder 200 Jahre, wenn man in großen Zeiträumen denkt, dann ist für mich es eine Lösung, eine tragfähige Kompromiss, ein Konstrukt, dass diese beiden Kirchen in der Form wieder so stark aufeinander zugehen. Denn es geht ja im Kern ums Christliche, um das Christentum. Von daher, für mich ist die Ökumene die Lösung.
Der gelebte Glaube ist natürlich auch etwas, was Sie persönlich sehr beschäftigt, womit Sie sich auch schon viel auseinandergesetzt haben. Ich denke jetzt mal an das Jahr 2017 zurück. Da war ja das große Reformationsjubiläum, 500 Jahre Reformation. Sie waren Botschafterin für dieses Jubiläum und haben damals gesagt, dass Sie dazu beitragen möchten, dass Menschen neu darüber nachdenken, wie sie ihren Glauben leben. Wie nehmen Sie das denn heute, 7 Jahre später in der Gesellschaft wahr? Was hat sich im gelebten Glauben denn getan?
Ja, leider ist es so, dass aufgrund der Skandale, Missbrauchsskandal, Finanzskandal, und in der Folge, des Mitgliederschwundes, den wir sehen, und eben dieses Bedeutungsverlustes, den die Kirchen erleben, so dass ich es so empfinde, dass auch das Leben des Glaubens in der Form schwierig ist. Also im Grunde ist es eine existenzielle Frage geworden. Und natürlich als Christ, als Christin findet man immer andere Christen, die sich engagieren. Man findet sich, so wie wir beide uns jetzt im Gespräch gefunden haben. Und da entsteht so viel Gutes, dass man es gar nicht glauben mag, dass unser Glaube Gefahren ausgesetzt ist. Aber er ist massiven Gefahren ausgesetzt, weil jetzt sind Sie und ich im Gespräch. In die Kirchen gehen noch, das hängt natürlich von der Größe der Gotteshäuser ab. Es gibt den ganz kleinen Gottesdienst mit wirklich einer Handvoll, zwei Handvoll Menschen, bis hin dann doch zu einem Festtag gut besetzten Dom, in dem dann vielleicht 100, 200 Menschen und an hohen Festtagen, an Weihnachten ist die Kirche sogar vielleicht nochmal voll. Aber in der Gänze ist es eben leider so, dass wir einen Rückgang von christlicher Aktivität, von gelebtem Glauben konstatieren müssen. Und von daher muss ich bei meinem Appell bleiben, also nicht nur eine neue Form des Glaubens und des Lebens des Glaubens für sich zu finden, sondern eben überhaupt weiterhin den Glauben als Geschenk zu begreifen, so wie ich es tue, und eben überhaupt im christlichen Wertekonstrukt weiterleben.
Glaube und Spiritualität, das ist ja nichts Statisches. Das ändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Jetzt haben Sie ja auch ein neues Lebensjahr erreicht. Wenn Sie auf Ihre Erfahrungen zurückblicken, wie hat sich denn Ihr Glaube in den letzten Jahren verändert?
Naja, je älter man wird, desto ernster wird man, ehrlich gesagt. Jetzt allemal, ich bin grundsätzlich ein eher ernster Mensch. Deswegen passt meine Arbeit in der Nachrichtenwelt, im Nachrichtenjournalismus auch besonders gut zu mir. Und von daher hat sich da auch für meinen Glauben eine zum einen Verfestigung ergeben, aber aufgrund der Lage auch eine Bewusstseinswerdung, wie kritisch es um den Glauben und um die Zukunft der Kirchen bestellt ist. Wobei man da ja differenzieren muss. Der Glaube ist etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles. Und der Fortbestand der Kirchen ist eine objektive Ebene, die aber für jedes Individuum wiederum in unserer Gesellschaft von hoher Bedeutung ist. Von daher schließt sich ein Kreis. Man wird sich dessen eben zunehmend bewusst, wie wichtig der Glaube ist und wie wichtig der Fortbestand von Religion in Deutschland ist, auch anderer Religionen. Ich möchte jetzt unbedingt auch eine Toleranz zum Ausdruck bringen. Das soll bitte keine Abgrenzung gegenüber anderen Religionen sein.
Ja.
Ich hatte vor kurzem eine Begegnung mit einem jungen Mann. Dann war die Frage, ob er am Abend an einer Veranstaltung teilnehmen könne. Und er sagte, er könne leider nicht, denn zum Ende des Ramadan habe die Familie zum Fastenbrechen eingeladen und das sei absolut gesetzt, er könne nicht. Also er ginge zur Familie und es würde gefeiert. Und das respektiere ich aufs Höchste, selbstverständlich. Mir ist es wichtig, dass die Menschen über Religion nachdenken, denn das hat etwas sehr Sinnstiftendes.
Wo hat vielleicht in Ihrem ganz persönlichen Leben auch der Glaube einen Sinn gestiftet? Wo kann man das vielleicht erkennen?
Also ich sehe es von einer anderen Warte. Er ist für mich die Basis des Lebens. Es ist die Basis, eine Art Koordinatensystem für mein Leben. Ich bin von Gott gekommen quasi. Wir alle sind Gottes Kinder. Und ich gehe eines Tages zu Gott. Und damit sind wir ja vielleicht auch beim Kern des Glaubens. Was macht Glaube aus? Da hat mein Mann so eine wunderbare Rede. Er sagt immer, es befreit einen aus dem Würgegriff der Endlichkeit. Also wenn wir vorhin auch
Das
über
ist ja
den
schön
Tod,
gesagt.
ja, wenn wir vorhin noch über den Tod nachgedacht haben, der Tod ist eben nicht das Ende oder beschreibt natürlich eine Endlichkeit des irdischen Daseins, des irdischen Lebens, aber es gibt in einer Form ein Leben nach dem Tod und das erschließt sich einem leichter, wenn man glaubt.
Erleben Sie denn auch gerade mit diesem Zitat oder dieser Gewissheit eine Erleichterung oder löst das vielleicht auch mehr so eine Art neue Aufgabe aus, dass es dann noch weitergeht?
Also ich würde es eher als Erleichterung beschreiben, denn man muss es ja sehen, für viele Menschen ist der letzte Weg schwer. Ja, also es gibt ja den berühmten Spruch von Franz von Assisi: Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Weges. Von daher wäre er für mich eher Erleichterung, Erlösung. Und dann geht das Ganze auf in einem neuen Universum, in einem neuen Leben, auf einer neuen, anderen Ebene, die wir uns eben noch nicht erschlossen haben können. Und ob da jetzt unbedingt neue Aufgaben liegen müssen, wie Sie eben gesagt haben, das glaube ich oder hoffe ich mal eher nicht. Ich hoffe, dass dann einfach alles gut ist.
Ja, das ist eine schöne Hoffnung. Sie als Nachrichtenmoderatorin könnte man ja im ersten Moment vermuten, dass Sie da nicht unbedingt so per se eine starke Verbindung zur Religion oder zum Glaube haben. Wo würden Sie sich denn auch in Ihrem beruflichen Kontext eine stärkere Bindung zum Glauben wünschen?
Also, das muss man tatsächlich trennen. Job ist Job, Glaube ist Glaube. Und natürlich habe ich viele Kollegen, die auch Christen sind, aber ich habe auch sehr viele Kollegen, denen der Glaube eher nichts sagt. Und letztlich, arbeiten Journalisten alle mit einem eigenen Ethos, der Achtung der Menschenwürde folgt, um nur ein großes Thema anzutippen. Und von daher hat der Glaube im Journalismus nur bedingt seinen Platz. Das muss man differenzieren. Es gibt gläubige Journalisten, aber der Glaube ist kein Entscheidungsfaktor, ist kein Nachrichtenfaktor in der Bewertung von Vorgängen. Der schwingt in der Persönlichkeit des Journalisten mit oder auch nicht. Aber am Ende steht ein objektiv erarbeitetes Produkt, eine Nachricht, ein Filmbeitrag, eine Moderation, eine Reporterleistung, ein Korrespondentenaufsager, wie wir sagen. Und das hat seinen Stellenwert und die Bedeutung und Relevanz in der Aussage, in den Inhalten. Das hat jetzt weniger was mit Religion und Glaube zu tun.
Und wenn
Da geht
Sie
es um die Sache. Da geht es um die Sache.
in Ihrem Beruf, und da gehört ja auch die Live-Situation vor der Kamera zum täglichen Brot, da kommt es natürlich auch mal zu Pannen, zu unvorhergesehenen Ereignissen, dass man vielleicht auch mal kurz ausfällt. Was machen Sie dann und welche Rolle spielt da vielleicht ein Gottvertrauen?
Also, super Stichwort. Gottvertrauen ist enorm wichtig. Enorm. Also, sollten Sie auch fragen, was mir Hoffnung macht, dann ist
Ja.
es eben diese intrinsische Form von Gottvertrauen. Aber ehrlich gesagt, in dem Moment, in dem auf Sendung eine Panne passiert, da bist du damit beschäftigt, diese zu bewältigen. Und bist dann lösungsorientiert und versuchst, ein Problem zu lösen. Also, gerade heute justament, hatte ich Sendung und da hat mir doch ein Kollege im großen Haus in eins meiner Sende-Items reingeschrieben und da stand ein ganz anderer Text, als den ich formuliert hatte.
Oh.
Und das habe ich zum Glück in der letzten Minute, bevor wir auf Sendung gingen, gesehen und dann wirklich schnell diesen Fehler behoben. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man bei sich ist und dass man weiß, was man ursprünglich sagen wollte, dass man sich gegebenenfalls auch vom Manuskript und vom Autocue lösen kann und dann eben diese Panne auffängt. Und natürlich braucht es dafür irgendwo auch ein Gottvertrauen, aber man könnte es jetzt auch konstruktive Problemlösung nennen in dem Moment. Das ist ja wie eine Reparatur, wenn was kaputt geht, dann muss man zusehen, dass der Laden wieder läuft, ja.
Und Sie haben wahrscheinlich einen sehr guten Werkzeugkasten, kann ich mir vorstellen.
Ja, und tatsächlich gehört auf irgendeiner Ebene tatsächlich dazu auch das, ein gewisses Gottvertrauen. Aber in der Sache selbst geht es dann darum, Texte zu reparieren oder zusammengebrochene Schalten aufzufangen, was früher, als ich Morgenmagazin moderierte, manchmal der Fall gewesen war. Aber ich muss sagen, unsere Nachrichtensendungen sind im Team so super aufgestellt und wir sind ein solch großes und professionelles Team. Da greifen dann ganz schnell viele Kollegen ein und helfen, wenn was schief geht.
Sie sind ja vor allen Dingen auch Beobachterin des aktuellen Geschehens und berichten häufig ja über Dinge, die gerade nicht so gut laufen auf der Welt. Wie gehen Sie denn persönlich damit um?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, denn tatsächlich ist gerade diese Zeit besonders belastend. Schon immer war es so, dass Nachrichten eher schlecht sind. Das ist ein Wesensmerkmal von Nachrichten. Ich habe schon immer gesagt, das gut gelandete Flugzeug ist keine Nachricht, leider. Nur im privaten Kreis vielleicht, dass man sich nach einem Flug zuruft, bin gut gelandet. Aber im Nachrichtengeschäft ist eben leider dann der Absturz das Thema. Und zurzeit sind es die Kriege, die mich doch sehr belasten. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, in dem täglich Menschen sterben. Mütter ihre Söhne verlieren, Ehefrauen ihre Männer verlieren, Kinder ihre Väter verlieren. Das ist für mich so grausam, weil so sinnlos. Dazu jetzt der wieder brutal aufgebrochene Konflikt im Nahen Osten mit all seinen Weiterungen, siehe Iran. Das ist leider sehr belastend. Und tatsächlich nehme ich das natürlich mit in die Nächte und habe auch manchmal wirklich leider schlaflose Nächte. Und ich sage hin, dann bete ich. Ich bete, bete. Man hofft, ich meine, viele Menschen beten für den Frieden. Menschen versammeln sich zu Friedensgebeten, auch bei uns in der Gemeinde. Man betet für den Frieden. Ich weiß, dass viele Menschen tun, was in ihren Möglichkeiten steht, dass sie sich ehrenamtlich engagieren und ein LKW mit Hilfsgütern über Polen in die Ukraine bringen. Oder als Zahnärzte losziehen, um Zähne zu ziehen und bei Zahnschmerzen zu helfen, unentgeltlich. Ich weiß von viel Engagement und ja, bete dann auch für diese Menschen, dass sie heil wiederkommen von ihren Reisen und bete in erster Linie dafür, dass dieser irrsinnige Krieg in der Ukraine einfach aufhört. Ich weiß, dass es naiv ist. Wir haben einen Aggressor, mit dem nicht zu verhandeln ist zum jetzigen Zeitpunkt, der aus einem alten Machtdenken heraus diese einstige Sowjetrepublik überfallen hat. Aber alle Experten sagen mir, es muss weiter gekämpft werden und die Ukraine darf nicht verlieren. Ich hoffe da inständig, dass auf niedrigeren diplomatischen Kanälen doch versucht wird, miteinander im Gespräch zu bleiben und miteinander zu reden. Denn das wäre wirklich ein kleiner Schritt, um eines Tages diesen großen zu gehen, dass dieser Krieg beendet sein wird.
Dann schließe ich gerne auch unser Gespräch dann mit der Frage an Sie ab, die Sie schon ein wenig vorweggenommen haben, was Ihnen denn Hoffnung macht.
Ja, tatsächlich eine Form von Gottvertrauen, aber auch Vertrauen auf Menschen, die die richtigen Wege finden, um Aggressoren zum Einlenken zu bewegen, um Militärs von neuen Schlägen abzuhalten, um am Ende doch den Weg der Vernunft zu gehen, in der Hoffnung auf Frieden.
Die Hoffnung auf Frieden, die hat Gundula Gause. Sie war zu Gast im Himmelklar-Podcast und hat mir von ihrem tiefen Glauben und ihrer Verbindung zur Religion erzählt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Gause.
Ja, sehr gerne. Wir gehen den Weg weiter.
Das tun wir. Machen Sie es gut.
Alles
Tschüss.
Gute, danke. Danke für Ihr Interesse.
Und das war Himmelklar in dieser Woche. Alle 250 Folgen findet ihr zum Nachhören im Internet auf himmelklar.de, auf domradio.de und auf katholisch.de. Ich bin Tim Helsen. Danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss und bis bald. Mhm.